Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Tag 2 nach einem der schwersten Terroranschläge in der russischen Geschichte. Heute Staatstrauer im ganzen Land. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat die Tat für sich reklamiert. Im Kreml sieht man dennoch eine Verwicklung der Ukraine. In Kiew weist man das klar zurück. Wir berichten gleich über die Einzelheiten, auch über Reaktionen aus Deutschland. Israel hat erneut einen Militäreinsatz in Khan Yunis gestartet und in der Slowakei hat der pro-westliche Kandidat überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden können. Auch dies Themen in der kommenden halben Stunde. Ab 20 vor 7, wie immer der Hintergrund, heute Thema auf der Suche nach Bodenschätzen, umstrittener Tiefseebergbau im Pazifik. Wir beginnen in Russland, in Moskau, in der Hauptstadt. Nach dem Terrorakt am Freitag hallt der Schock im Land noch immer nach. Im ganzen Land hieß es heute trauern. Es gibt Meldungen von offizieller Seite, die sagen, die russischen Behörden haben angekündigt, den Verletzten, den Hinterbliebenen des grausamen Anschlags materiell helfen zu wollen. Und Schuldige will man auch schon gefunden haben. Denn aus der russischen Politik gibt es Stimmen, die ausgerechnet die Ukraine für den Anschlag in die Mithaftung nehmen wollen, verantwortlich machen wollen. Nicht nur aus dem Ausland, auch von russischen Exilmedien gibt es genau daran Kritik, wie Jürgen Buch berichtet.
Im ganzen Land kamen Menschen zusammen, um der Opfer des Terroranschlags zu gedenken. In vielen russischen Städten brachten die Menschen Blumen, Stofftiere und Kerzen zu improvisierten Gedenkstätten. Zum Tatort, einer Konzerthalle nordwestlich von Moskau, kamen tausende Menschen. Dort waren außerdem die Ermittler weiter im Einsatz und Arbeiter haben auch schon damit begonnen, die Trümmer der abgebrannten und eingestürzten Halle zu beseitigen. Ich möchte denjenigen gegenüber meine Anteilnahme ausdrücken, die ihre Lieben verloren haben. Und ich möchte denen alles Gute wünschen, die schwer verletzt sind, dass sie schnell gesund werden und alles gut wird. Das waren unschuldige Menschen, das waren auch Kinder. Aber diejenigen, die solche Terrorakte begehen, die haben kein Leben. Die müssen schwer bestraft werden. Inzwischen hat auf politischer Ebene eine Diskussion darüber begonnen, für Terroristen, die in Russland eigentlich ausgesetzte Todesstrafe wieder einzuführen. Dazu hat sich auch der Fraktionsvorsitzende der Partei Geeintes Russland in der Staatsduma geäußert, Wladimir Wassiljew. Es gibt jetzt viele Fragen rund um die Todesstrafe. Dieses Thema wird eingehend, professionell und sinnvoll behandelt werden und es wird eine Entscheidung dazu geben, die der Stimmung und den Erwartungen in unserer Gesellschaft entspricht. Was die Hintergründe des Anschlags angeht, so gibt es in den großen staatsnahen Medien und im politischen Diskurs nur eine Interpretation. Die Ukraine wird für den Anschlag verantwortlich gemacht. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat das schon am Morgen nach dem Anschlag behauptet. Präsident Wladimir Putin hat es in seiner kurzen Fernsehansprache am Samstag wiederholt. Beweise dafür liegen bisher nicht vor. Im russischen Exilsender Dozhd sagte der russische Investigativjournalist Roman Dobrokhotov: Uns wird erzählt, die Ukraine hätte irgendeinen Korridor vorbereitet, um die Terroristen in ihr Land zu lassen. Also sie hätten ungehindert aus Russland entkommen können. Es stellt sich sofort die Frage, kontrolliert etwa nur die Ukraine diese zwischenstaatliche Grenze? Arbeitet der russische Inlandsgeheimdienst etwa nicht mehr dort beim Grenzschutz? Eine seltsame Erklärung. Die Ukraine hat die Anschuldigungen der russischen Seite zurückgewiesen. Die beiden Bekenner schreiben, der Terrororganisation Islamischer Staat spielen in der Darstellung russischer Politiker keine Rolle. Was dafür sprechen könnte, dass der IS die Tat für sich reklamiert, darüber wird auch in den in Russland noch erlaubten Medien nicht berichtet.
Über den Tag der Trauer in Russland berichtete Jürgen Buch. Es klang schon an dem Beitrag. Die Vorwürfe aus Russland, die lässt man, die kann man in Kiew nicht so stehen lassen. Auch der ukrainische Präsident hat sich zu Wort gemeldet. Volodymyr Zelensky glaubt, im Kreml suche man lediglich einen Sündenbock. Andrea Beer mit den Einzelheiten.
Es sei offensichtlich, dass Putin andere verantwortlich machen müsse. Russlands Methoden seien immer dieselben. Zerstörte Gebäude, Schießereien und Explosionen, so Zelensky. Sie haben Hunderttausende ihrer russischen Terroristen hierher in die Ukraine gebracht, um gegen uns zu kämpfen. Ihre eigenen russischen Bürger sind ihnen doch völlig egal. Anstatt sich um seine Bürger zu kümmern, hat Putin 24 Stunden lang geschwiegen, um zu überlegen, wie er das der Ukraine anhängen kann. Das war absolut vorhersehbar. Moskau wolle von sich ablenken, die Anti-Ukraine-Stimmung in Russland weiter schüren und eine weitere Mobilisierung vorbereiten. So deutet auch der ukrainische Militärgeheimdienst HUR die Lage. Unterdessen wird auch in der Ukraine über die Hintergründe des Terrorangriffs bei Moskau diskutiert, den westliche Islamismus-Experten einer Gruppierung des Islamischen Staats zu schreiben. Der Moskauer Anschlag trage dessen Handschrift. So sieht das auch Ihor Semivolos vom Kiewer Think Tank Zentrum für Nahost. Die von Putin unterstellte Spur in die Ukraine schließt auch er aus. Es sei nicht vorstellbar, dass die Täter des Terroranschlags das umzingelte Konzertgebäude verlassen hätten, in ein Auto gestiegen und ohne Hindernisse in Richtung Ukraine gefahren seien. So Semivolos in Radio NW. Er hält zum jetzigen Zeitpunkt eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an dem Terroranschlag für möglich. Der russische FSB habe entweder von dem Anschlag gewusst oder diesen zugelassen. Ich schließe nicht aus, dass es weitere Terroranschläge gibt und auch nicht, dass der FSB solche Terroranschläge organisiert. Der Sonntag begann für die Menschen in der Ukraine mit einem landesweiten Luftalarm und der Angriffsbilanz der Nacht zuvor. Von Samstag auf Sonntag befehligte Moskau fast 60 Raketen- und Kampfdrohnenangriffe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten mehr als 40 abgefangen werden. Angreifer Russland zielte dabei wieder auf die Energieinfrastruktur des Landes. Beispielsweise in Kryvyi Rih, in der Region Dnipropetrovsk, wurden Stromleitungen und Heizungsnetze beschädigt. Rund 80.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Auch die Infrastruktur in den Gebieten Cherson, Mykolaiv und Odessa sowie den Regionen Lviv oder Sumy waren unter Beschuss. Und auch die Region Kharkiv war wieder ein Ziel. Dieses Mal wurden Gebäude beschädigt und ein alter Mann getötet, erklärte der ukrainische Katastrophendienst. Nach den Angriffen der letzten Tage seien bis zu 200.000 Haushalte ohne Strom, so Oleg Sinigubov, der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kharkiv, am Sonntagmorgen. Die Menschen müssten sich auf weitere Stromausfälle einstellen. Legen Sie Vorräte an, Trinkwasser, Verbrauchswasser und nicht verderbliche Lebensmittel, die Sie brauchen. Laden Sie Ihre Powerbanks auf. Und schauen Sie, dass Sie Benzin für die Generatoren haben. Wir müssen den Stromverbrauch so weit wie möglich reduzieren, um unser Energiesystem zu entlasten. Durch die jüngsten Angriffe fielen in Kharkiv auch Ampeln und Oberleitungsbusse sowie Warnsirenen aus. Auch in Kiew waren in der Nacht auf Sonntag Explosionen und die ukrainische Flugabwehr zu hören. Durch herabfallende Trümmer gingen mehrere Gebäude kaputt.
Andrea Beer berichtete, wie sehr russische Machtbestrebungen in Europa bedrohen. Das hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas im Interview der Woche im Deutschlandfunk betont und unterstrichen, wie wichtig höhere Verteidigungsausgaben wären.
Wir denken, dass jeder mehr tun sollte. Jetzt haben wir einen heißen Krieg in Europa und einige Länder investieren immer noch nicht genug. Das Problem mit der Verteidigung ist, dass, wenn man sie braucht, es bereits zu spät ist, um noch Investitionen zu tätigen.
Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Sie finden das Interview in voller Länge in unserer Audiothek-App. Auch in Deutschland schrillen nach der Attacke in Russland bei den Sicherheitsbehörden die Alarmglocken. Erst am Dienstag hatte die Bundesanwaltschaft im Raum Gera in Thüringen zwei mutmaßliche Islamisten eines IS-Ablegers festnehmen lassen. Sie sollen einen Anschlag auf das schwedische Parlament geplant haben. Die Sorge der Sicherheitsbehörden, sie ist auch wegen der im Sommer anstehenden Großereignisse, zum Beispiel die Fußball-EM, groß, wie unser Korrespondent Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio berichtet.
Mit dem 2:0-Sieg über Frankreich macht die deutsche Nationalmannschaft gerade Lust auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Doch der Anschlag in Moskau schürt neue Ängste. Die Gefahr durch islamistischen Terror bleibt akut, warnt Innenministerin Nancy Faeser. Die Sozialdemokratin fürchtet, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat Provinz Khorasan auch hierzulande Attentate vorbereitet. Vom ISPK geht derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus, erklärt die Innenministerin. Sie kann sich dabei auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes berufen. Aus Tadschikistan, Afghanistan und Usbekistan stammende Islamisten sind demnach in Deutschland untergetaucht. Tatsächlich gilt der sogenannte Islamische Staat seit längerem als geschwächt, meint Peter Neumann, Terrorismusexperte vom King's College in London gegenüber der ARD. Doch diese eine Untergruppe, der ISPK, hat offenbar zu neuer Stärke gefunden.
Die Ausnahme ist tatsächlich diese Gruppe, dieser Ableger, der sehr ambitioniert ist, der versucht auch immer wieder im nicht-muslimischen Ausland Anschläge durchzuführen, darunter eben auch in den letzten 2 Jahren einige Anschlagsversuche in Westeuropa.
Jüngstes Beispiel: am vergangenen Dienstag werden 2 Männer aus Afghanistan in Gera festgenommen, die dem ISPK angehören und Anschläge in Stockholm vorbereitet haben. Innenministerin Nancy Faeser dankt den Ermittlern in Thüringen und betont,
dass wir wieder einmal den islamistischen Terrorismus so ernst genommen haben und frühzeitig aufklären konnten, dass Anschlagspläne dort verhindert wurden.
Auch die Anschlagspläne kurz vor Weihnachten in Köln gehen nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes auf den IS-Ableger zurück. Das Erstarken dieser Gruppe verschärft die Gefährdungslage in Deutschland, hatte Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, betont. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder auch die Olympischen Spiele in Paris sind für potenzielle Attentäter eine Steilvorlage, unterstreicht der Terrorexperte Rolf Tophofen bei Welt-TV.
Im Kontext des geplanten Anschlags auf dem Kölner Dom war ja immer wieder eine tadschikische Kommandogruppe in Rede. Also von daher kann hier keine Entwarnung gegeben werden. Es gibt ausreichend Schläfer.
Über detaillierte Informationen verfügt auch der amerikanische Geheimdienst, der sogar Putin vor dem bevorstehenden Anschlag in Moskau gewarnt hatte. Mit Blick auf Deutschland wurden demnach in den vergangenen Jahren mindestens 3 Anschläge vereitelt, die vom ISPK vorbereitet wurden. Für Peter Neumann vom Londoner King's College herrscht nach dem Massaker in Moskau nun traurige Gewissheit, dass diese Gruppe zu größeren Anschlägen in der Lage ist.
Die haben ganz offensichtlich Leute rekrutiert, sowohl in Zentralasien als auch in Westeuropa und in Russland, typischerweise oftmals Usbeken, Tadschiken, Kirgisen, die bereit sind, für sie zu agieren.
Wir verurteilen den schrecklichen Angriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau, erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz auf X. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Ermordeten sowie den vielen Verletzten, schreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen erklärt, wir verurteilen feigen, unmenschlichen Terror an jedem Ort. Den Menschen in Russland gilt unser Mitgefühl.
Aus Berlin berichtete Frank Kapellan. Themenwechsel: Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Die israelischen Streitkräfte haben einen erneuten Militäreinsatz in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens gestartet. Im Fokus der Operation im Westen der Stadt eine Serie von Luftangriffen auf rund 40 sogenannte Terrorziele. Unterdessen meldet der palästinensische Rote Halbmond, dass israelische Truppen in Khan Yunis 2 Krankenhäuser abgeriegelt hätten. Clemens Fehrenkotte mit den Einzelheiten.
Dazu gehörten das Nasser-Krankenhaus sowie das Al-Amal-Hospital. Das Al-Amal-Hospital sei von gepanzerten Verbänden abgeriegelt worden. Armeebulldozer würden in Krankenhausnähe eingesetzt, heißt es in einer Erklärung des palästinensischen Halbmonds. Die israelischen Streitkräfte hätten die Evakuierung des Personals, der Patienten und der Vertriebenen aus dem Al-Amal-Krankenhaus gefordert und hätten Rauchbomben in dem Gebiet eingesetzt. Die israelische Armee erklärte, der Einsatz gegen das Al-Amal-Krankenhaus sei in der Nacht eingeleitet worden, Zitat, um die Zerschlagung terroristischer Infrastrukturen und die Ausschaltung terroristischer Akteure in dem Gebiet fortzusetzen. Dazu seien zuvor Luftangriffe auf rund 40 Ziele durchgeführt worden. Die Krankenhäuser im Gazastreifen, dies erklärte die Armee in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt, würden von der Hamas als Stützpunkte und Waffenlager genutzt. Vor knapp einer Woche bereits haben israelische Einheiten das Shifa-Krankenhaus umstellt und nach eigenen Angaben dort hunderte Bewaffnete von Hamas und islamischen Dschihad gefangen genommen. 170 Menschen seien bei Feuergefechten getötet worden. Die Rückkehr der israelischen Armee in Krankenhäuser im Norden und in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens, in Gebieten also, in denen die Armee zuvor erklärt hatte, diese militärisch zu beherrschen, wurde von dem ehemaligen Armeesprecher Ronen Manelis im israelischen Fernsehsender Channel 11 heute Nachmittag so bewertet. Der Staat Israel besitzt nicht die Fähigkeit, die Hamas innerhalb von Monaten so verschwinden zu lassen, dass sie nicht mehr existiert. Das ist eine Lüge zu behaupten, wir würden kurz vor dem Ende der Hamas stehen. Und die größte Lüge ist es zu behaupten, die Anzahl der Truppen, die sich im Gazastreifen befinden, würde für diese Aufgabe ausreichen. De facto befindet sich die Armee bereits in einer anderen Phase des Krieges. Das muss so gesagt werden. Der Krieg ist vorbei und ab hier wird es noch ein Jahr dauern. Unterdessen wird die humanitäre Lage der Bevölkerung im Gazastreifen von UN-Organisationen als katastrophal bezeichnet. Gegenüber der ARD sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder, der sich in Rafah befindet und der in den vergangenen Tagen auch in den Norden des Gazastreifens hatte fahren können.
It's starting to surpass our ability to describe it. People in the south are running out of options. They're absolutely exhausted.
Es beginnt, unsere Fähigkeit zu übersteigen, das zu beschreiben. Den Menschen im Süden gehen die Möglichkeiten aus. Sie sind total erschöpft. Es fehlt ihnen dringend an Wasser und Nahrung. Andere Städte sind zerstört. Khan Yunis ist vollkommen verwüstet, wie ich das in meinen 20 Jahren bei der UN noch nicht gesehen habe. Und weiter im Norden herrscht Hungersnot. Das sieht man. Ich habe das gesehen an hauchdünnen Babys. Ich habe das bei Leuten auf der Straße gesehen, die ihre Hand zum Mund führten. Es ist katastrophal, aber das sagen wir ja schon seit einiger Zeit. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete heute, es seien seit Kriegsbeginn 32.200 Menschen getötet und 74.500 Menschen verletzt worden.
Clemens Fehrenkotte berichtete. Blick auf die Slowakei. Eine kleine Überraschung ist das Wahlergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen schon. Der liberale Ex-Außenminister Ivan Korkoc ist als Sieger hervorgegangen. In der Stichwahl in 2 Wochen trifft der parteilose Kandidat auf Parlamentspräsident Peter Pellegrini. Der regierungskritische Diplomat hat bewiesen, er kann mobilisieren. Doch die große Frage ist und bleibt, ob das in der zweiten Runde reichen wird. Marianne Allweis mit den Hintergründen.
Der Applaus in der Parteizentrale von Peter Pellegrini klang verhalten. Ich respektiere das Ergebnis. Selbstverständlich gratuliere ich Ivan Korčok, dass wir beide in die zweite Runde gekommen sind. Anders als in den meisten Umfragen erreichte der Karrierepolitiker und Chef der zweitstärksten Regierungspartei nur Platz 2. Der parteilose Karrierediplomat Korčok besiegte ihn mit mehr als 5 Prozentpunkten Vorsprung. Das definiert wirklich die Ausgangslage vor der Stichwahl komplett neu. Derjenige, der jetzt deutlich mehr anpacken muss, ist Pellegrini, sagt der Meinungsforscher Martin Slosjarik. Der bürgerliche Kandidat Korčok gewann durch seine Kampagne neue Wählerinnen und Wähler dazu und siegte auch in mehreren konservativen Hochburgen in der katholisch geprägten Slowakei, nicht nur in den größeren liberalen Städten. Trotzdem zeigte sich auch der Überraschungssieger Korčok noch nicht in Feierlaune. Das Ergebnis der ersten Runde macht Hoffnung und ermutigt uns. Aber ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wir wissen alle, wenn wir auch in 2 Wochen gewinnen wollen, dann müssen wir mehr tun. Denn auch Pellegrini konnte ungewöhnlich stark mobilisieren. Beobachter rechnen mit dem bisher engsten Rennen bei einer Präsidentschaftswahl. Sie sehen den linksnationalen Parlamentspräsidenten leicht im Vorteil. Das Ergebnis hat auch gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen in der Slowakei keinen liberal-konservativen Präsidenten wünscht, dass sie einen Präsidenten will, der unsere nationalen Interessen wahrt, der das Land nicht in einen Krieg zieht, sondern von Frieden spricht. Damit spielt Pellegrini auf die Kandidaten auf Platz 3 und 4 an. Zusammen mit deren Stimmen hätte der Koalitionspartner des Ungarn- und Russland-Freundes Robert Fico die erste Runde klar für sich entscheiden können. Da ist zum einen der Ex-Justizminister Stefan Harabin, der Russland nicht für den Aggressor im Ukraine-Krieg hält. Zum anderen der Kandidat der ungarischen Minderheit Christian Forró. Dessen Anhänger dürften für den Politiker des Vizolagers stimmen, so der Kommentator Marian Leschko. Noch bedeutsamer sind aber die fast 12% des rechtsnationalen Harabin. Diese Wähler werden nicht alle zur zweiten Runde kommen, doch zu einem entscheidenden Teil werden sie Pellegrini unterstützen. Daher sage ich, eine Situation wie vor 5 Jahren wird sich nicht wiederholen. Damals sind die rechten Antisystemwähler nicht zur Stichwahl gegangen. Auch dadurch konnte Susanna Čaputová ganz ganz klar ihren Gegenkandidaten besiegen. Die scheidende Präsidentin hatte bei ihrer Wahl außerdem von der Wechselstimmung nach dem Journalistenmord profitiert. Auch Korczok, der sich in ihrer Nachfolge sieht, wird von einer Protestbewegung getragen. Allerdings ist diese deutlich kleiner und die Mehrheit für Fico in den Umfragen stabil. Ein zweites liberales Wunder ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlicher.
Berichtet Marianne Alvers. Hörtipp an dieser Stelle, das Thema ist auch Thema in unserer Kommentarsendung heute Abend ab 6:55. Fährt man durch einen langen Autotunnel, fährt oft auch ein mulmiges Gefühl mit, obwohl Tunnel in Europa heute Mindeststandards erfüllen müssen. Im Mont Blanc-Tunnel, 1965 als Wunderwerk eingeweiht, lag Jahrzehnte später einiges im Argen. Und auf den Tag genau heute, am 24. März 1999, geriet in dem über 11 Kilometer langen Tunnel zwischen Frankreich und Italien ein belgischer LKW in Brand. Das Geschehen weitete sich zu einer Katastrophe aus. 39 Menschen starben. Der Tunnel blieb 3 Jahre lang gesperrt. Die Familien der Opfer erinnern sich an damals und ihren Kampf danach. Stefanie Markert berichtet.
Pierre-Étienne Denis, 65, schaut gefasst durch seine rot geränderte Brille. Der Rentner hat vor 25 Jahren seine Mutter, seine Schwester und seinen zukünftigen Schwager verloren. Sie wollten nach Cannes der Schwester ein Hochzeitskleid kaufen und durch den Tunnel würde es doch schneller gehen.
Ça vous paraît peut-être curieux, mais mon obsession.
Das erscheint Ihnen vielleicht seltsam, weil Sie es nicht erlebt haben, aber später war ich wie besessen davon, etwas über Ihre letzten Momente zu erfahren. Haben Sie gelitten, gewusst, dass Sie sterben würden? Ein Feuerwehrmann hat mir die Antworten gegeben. Der Unfallfahrer hat damals seinen qualmenden LKW etwa in der Mitte des Mont Blanc-Tunnels angehalten. Der Fahrtwind hätte ein Aufflammen vielleicht verhindern können. So aber kommt es gar zu einer Explosion. Seine Ladung, Mehl, Margarine in Styropor verpackt, brennt wie ein Öltransporter. Tunnelgebläse verbreiten giftige Rauchgase, Brandschutzräume werden zur Falle. Und der Tunnel hat nur eine Röhre, ein Inferno. Die Menschen ersticken oder verglühen bei 1000 Grad. Der Unfallort kann erst nach über 50 Stunden inspiziert werden. Pierre-Étienne Denis weiß, warum. Als der Brand geschah, wusste man nicht, wie man Rauchgase ausreichend ableitet. Die Windmesser, wichtig für den Luftabzug, waren seit Monaten kaputt. Es gab keine Rettungsbuchten. Die Feuerwehr vor Ort war extrem schlecht ausgerüstet. Und Sicherheitsmaßnahmen waren sehr lange nicht eingehalten worden. Alles war komplett veraltet. Stellen Sie sich vor, nicht mal die Nottelefone funktionierten.
Par exemple.
Damals ist Pierre-Étienne Denis Hausmeister, später Immobilienmakler. Seine ganze Familie gründet einen Opferverein. Sein Vater wird dessen Präsident. Schnell hat der Verein an die 500 Mitglieder. Sie wollen Wut und Trauer kanalisieren, juristisch die Wahrheit erfahren, damit sich so eine Katastrophe nicht wiederhole. Ab 2005 dann die ersten Urteile. Die Familien erhalten eine Millionenentschädigung. Die Betreibergesellschaft trage die Hauptschuld, heißt es. Die höchste Strafe bekommt der Sicherheitschef des Tunnels, gerade 6 Monate Gefängnis und 24 auf Bewährung. Der Fahrer wird begnadigt. Trotz allem nennt Denis den Prozess magisch.
Le procès a été magique.
Am Anfang hatten wir Menschen, die sich nicht ertragen konnten. Jeder blieb auf seiner Seite des Gerichtssaals. Aber je weiter der Prozess voranschritt, umso mehr wurde miteinander geredet. Ich erinnere mich besonders an den Tunnelchef auf französischer Seite, der anfangs unbeirrt an seinen Ansichten festhielt und am Ende weinte. Um Verzeihung bat. Ich kann sagen, ich habe heute verziehen.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui j'ai pardonné.
Sagt Pierre-Étienne Denis bewegt und holt tief Luft.
On a quand même fait le job.
Wir haben unseren Job gemacht. Wir können sie nicht zurückholen, aber wir bleiben wachsam. Nach dem Brand wurden alle 100 Meter Rettungsbuchten eingebaut, eine Feuerwehrstation in der Tunnelmitte eingerichtet und ein Fluchtweg unterhalb der Chaussee. Dazu ein gemeinsamer französisch-italienischer Kommandoposten. Gefährliche Ladungen wurden verboten, das Tempo begrenzt. Dutzende Rauchabzüge zusätzlich montiert und auch 120 Überwachungskameras. Pierre-Étienne Denis resümiert.
La gestion a été complète.
Die Verwaltung wurde komplett verbessert. Moderne Technik hat Einzug in den Tunnel gehalten. Die Sicherheitsmaßnahmen werden regelmäßig kontrolliert. Normalerweise dürfte sich also, ich klopfe auf Holz, ein Unfall aus denselben Gründen nicht wiederholen. Und zwar nicht nur im Mont Blanc-Tunnel, sondern in den französischen Tunneln allgemein, aber auch in vielen im Ausland. Seit 2014 gibt es eine EU-Tunnelrichtlinie. 400 Millionen Euro wurden allein in die Sicherheit des Mont Blanc-Tunnels investiert. Heute passieren ihnen jährlich fast 2 Millionen Fahrzeuge, 5-mal mehr als im Jahr der Katastrophe. Damals sei es extrem hart gewesen, sagt Pierre-Étienne Denis. Er sei an den Unglücksort geeilt und tue dies bis heute. Sein Verein organisiert für die Angehörigen jedes Jahr eine Gedenkfeier. Auf der Tafel, die 1,5 Kilometer nach Tunnelausfahrt auf französischer Seite in einer Haarnadelkurve neben einem Denkmal steht, liest Pierre-Étienne Denis dann auch die Namen Françoise, Marie-Gabrielle und Luc. So hießen seine Mutter, seine Schwester und sein zukünftiger Schwager.
Stefanie Markert berichtete. Der Sport mit Astrid Abol.
Deklassiert, geohrfeigt, gedemütigt. Die französischen Medien gehen hart ins Gericht mit ihrer Fußballnationalmannschaft, die im Testspiel gegen die DFB 11 gestern Abend ja 0-2 verloren hatte. Und das 3 Monate vor Beginn der Europameisterschaft hierzulande. Die Elf von Julian Nagelsmann dagegen schöpft mit dem Bundestrainer wieder neuen Mut. Armin Lehmann am Tag danach.
Es war das schnellste Tor in der DFB-Länderspielgeschichte und eins freute Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei besonders.
Ein herausragendes Tor, großes Kompliment da auch an Mats Buttgereit, unseren Standardtrainer, der die Variante sich ausgedacht hat.
Nach 8 Sekunden zappelte der Ball im Tor der Franzosen und die geplante Variante Pass Toni Kroos, Abschluss Florian Wirtz, sie hatte funktioniert. In Halbzeit 1 war die Führung für die DFB-Elf noch ein wenig glücklich, da Frankreich diverse Topchancen zum Ausgleich vergeben hatte. Doch nach der Pause und dem frühen 2-0 durch Havertz dominierte das deutsche Team die Partie. Rückkehrer Toni Kroos spielte dabei eine herausragende Rolle, sodass auch der Bundestrainer voll des Lobes war.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man ihn so in das Netz packt mit den Spielern drumherum, dann hat es schon herausragend gut funktioniert. Ihn isoliert betrachtet, weiß ja jeder, was er kann und was er für ein herausragender Fußballer ist. Heute hat er auch ähnlich wie die letzten Monate, Jahre bei Real Madrid auch defensiv unfassbar gut gespielt.
Der Auftakt ins EM-Jahr 2024 ist also gelungen. Jetzt sollte diese Leistung am Dienstag gegen die Niederlande bestätigt werden.
Fällt Max Verstappen aus, dann ist Ferrari da. Beim großen Preis von Melbourne in Australien feiert die Scuderia einen Doppelerfolg. Volker Hirt mit Einzelheiten.
Nur wenn Max Verstappen Probleme hat, kann die Konkurrenz den Sieger stellen. In Australien war es soweit, da wurde dem Seriensieger eine feststehende Bremse zum Verhängnis. Verstappen musste sein Auto mit brennender Felge schon nach 4 Runden abstellen. Auch sein Teamkollege erwischte keinen guten Tag. Sergio Perez wurde nur 5. Ferrari nutzte die Schwäche der Weltmeister am besten, holte mit Carlos Sainz und Charles Leclerc einen Doppelsieg. 3. Lando Norris im McLaren. Guter 9. Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Starter. Die Mercedes kamen nach einem Motorschaden am Auto von Hamilton und einem Unfall von George Russell nicht ins Ziel.
Die deutschen Skispringer um Olympiasieger Andreas Wellinger haben die Podestplätze beim letzten Wettbewerb des Winters deutlich verfehlt. Beim Weltcupfinale im slowenischen Planica können die DSV-Springer aber dennoch eine gute Bilanz ziehen, berichtet Martin Thiel.
Die Saison war stark. Im Finale ging bei Deutschlands bestem Skispringer etwas die Luft aus. Andreas Wellinger, der 2. der Vierschanzentournee, der Silbermedaillengewinner bei der Skiflug-Weltmeisterschaft, beendet seine Saison als 3. im Gesamtweltcup. Es ist die beste Saison seiner Karriere. Beim letzten Fliegen in Planica, bei Neuschnee, Sonne und fairen Windbedingungen, musste er die Show aber anderen überlassen. Mit 219,5 und sehr guten 231 Metern zum Abschluss wurde der Olympiasieger 13. hinter Teamkollege Pius Paschke. In unglaublicher Fluglaune war der Österreicher Daniel Huber, der mit 247 und 242,5 Metern in einer eigenen Welt unterwegs war. Am meisten Applaus aber bekam Peter Breutz. Der mehrfache Sportler des Jahres Sloweniens beendete vor heimlichem Publikum seine Karriere auf Platz 6 und tauchte im Tal der Schanzen in ein weiß-blau-rotes Fahnenmeer ein. Als Gesamtweltcup-Sieger stand bereits Stefan Kraft aus Österreich fest. Er setzte sich vor dem Tourneesieger Ryoyo Kobayashi aus Japan und eben Andreas Wellinger durch.
Das letzte Rennen der alpinen Skisaison ist dem Wetter zum Opfer gefallen. Der Schweizer Marco Odermatt hat damit auch den Abfahrtsweltcup gewonnen, ohne Ski zu fahren. Martin Raspe weiß mehr.
Mehrfach wurde der Start von den Organisatoren verschoben. Fieberhaft wurde versucht, die Strecke noch rennfertig zu bekommen. Es half alles nichts. Das Wetter spielte nicht mit. Damit fiel der im letzten Rennen erhoffte Zweikampf um die Weltcup-Wertung in der Abfahrt aus. Und der Schweizer Marco Odermatt holte sich die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer der Saison. Nur der Franzose Cyprien Sarrazin hätte Odermatt den Gesamtsieg in der Abfahrt noch abjagen können. Aber das Wetter hatte was dagegen. Für Marco Odermatt war es damit nach dem Weltcup-Gesamtsieg und den Erfolgen im Riesenslalom und Super-G die 4. Kristallkugel in diesem Winter. Zuletzt hatte das Hermann Mayer aus Österreich im Jahr 2001 geschafft.
Und die Fishtown Penguins Bremerhaven sind im Schnelldurchgang ins Halbfinale der Playoffs der deutschen Eishockeyliga eingezogen. Sie gewannen 3:1 gegen Ingolstadt und setzten sich in der Serie mit 4:0 durch.
Astrid Wohl mit dem Sport. Vielen Dank. Das war's von uns. Das waren die Informationen am Abend. Für heute am Mikrofon Daniel Heinrich. Tschüss, bis bald. Schönen Abend.